Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast zur Predigtvorbereitung. Hier unterhalten sich immer zwei Menschen über einen Bibeltext, über den nach der EKD-Ordnung gepredigt werden soll. Heute mit dabei sind ich, Hanna, und die liebe Astrid.
Hallo, ihr Lieben.
Ihr habt uns beide vielleicht ab und zu schon mal gehört, Astrid öfter als mich, und ich habe heute meine Premiere in der Anmoderation. Freue mich. Ja. Wow, genau. Diese Rolle heute mal zu machen. Ja. Wir reden heute über den Text vom 6. Sonntag nach Trinitatis, im Juli angekommen. Vielleicht sind bei den ein oder anderen schon Sommerferien und da tauchen wir heute erfrischend ein in das Thema der Taufe und haben allerdings einen alttestamentlichen Text dazu aus dem Jesaja-Buch. Und ich glaube, wir fangen einfach damit an, den mal zu lesen.
Genau, ich lese euch aus Jesaja im 43. Kapitel, die Verse 1 bis 7 nach der Übersetzung der Lutherbibel 2017. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Statt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich von Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe.
Das ist mal ein Wort.
Genau.
Ja, ein dichter Text. Bestimmt ziemlich bekannt. Mhm. Vermutlich auch bei denen, die im Sommer in den Gottesdienst gehen.
Zumindest natürlich dieser erste Vers, der ja auch Wochenspruch ist, oder? Also ehrlich gesagt, der Zusammenhang, den hatte ich nicht so auf dem Schirm. Also mit diesem Bild von Wasser und Feuer und dann nochmal mit dieser Sammlung.
Ja.
Also in der Konzentration, genau.
Ja, in der Konzentration finde ich es auch ziemlich lang. Also es ist wieder so ein typischer Text, wo ich mir denke, okay, ich könnte mich, glaube ich, nicht entscheiden, wo setze ich jetzt meinen Schwerpunkt, und hätte immer den Eindruck, irgendwas anderes Schönes muss ich auslassen oder zurücklassen. Genau. Ja.
Aber wir probieren es trotzdem mal.
Naja, was ist denn das Thema, was von Anfang bis Ende sich durchzieht?
Also hier, es ist ja schon eine Heilszusage auf jeden Fall. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ja ein Zuspruch. Hat irgendwie auch so was Aufbruchmäßiges, finde ich. Also es hat so einen Schwung irgendwie, finde ich, wenn ich es lese. Ich denke natürlich auch, ja gut, jetzt in Jesaja 40 hat der Deutero Jesaja sozusagen begonnen mit tröstet mein Volk. Wir sind damit in einer anderen Zeit von VerfasserInnen als in den Kapiteln davor. Für das Volk Israels im babylonischen Exil gibt es wieder Hoffnung, und zwar berechtigte, weil der Herrscher Kyros ja wirklich eine andere Politik fährt und eben diese Aussicht, dass man wieder ins eigene Land kommt, beziehungsweise die Lieben wieder sieht, ja wirklich auch sich abzeichnet. Und Kyros wird ja dann ein paar Kapitel später auch nochmal wirklich ja zum Messias stilisiert. Das ist dann in Kapitel 44, 45.
Ja.
Und ich habe, also natürlich mit diesem Hintergrundwissen klingt es auch nochmal anders, aber also ich, mir hat es auch nochmal geholfen, den Hintergrund so ein bisschen zu auf den Schirm zu holen, weil dadurch wirklich diese Sammlung von Osten und Norden und Westen und so weiter, die man ja auch immer wieder hat im Ersten Testament und auch im Neuen Testament, hier so was sehr, sehr Konkretes hat. Ja. Also wirklich im Wortsinne.
Ja.
Und präsentisch und nicht irgendwann am jüngsten Tag, sondern wirklich in der Geschichte ereignet sich Hoffnung und Familienzusammenführung.
Ja, ja. Ich fand es schön, was du beobachtet hast mit der Bewegung. Das ist mir irgendwie noch nicht so bewusst geworden in diesem Text, dass das ja wirklich ja viele bewegende Verben sind. Also gehen, also ne, durchs Wasser gehen, durchs Feuer gehen und dann genau diese Sammlung. Natürlich funktioniert das nur, wenn Menschen sich bewegen. Und ja, irgendwie so diesen Text zu nehmen, so mit dem Bild als Aufbruch ins Leben, so gestärkt und gerufen von Gott, das wäre gerade so eine Spur, die ich mir vorstellen könnte, zu verfolgen.
Ins Leben gehen, hast du gesagt?
Ich würde sagen, ins Leben gehen, ja. Genau.
Ja. Jetzt gerade, als ich gelesen habe, wo du es jetzt nochmal von Verben hattest, fand ich das auch so krass mit, oder was heißt krass, aber irgendwie beeindruckend, dass im letzten Vers gleich drei Verben für geschaffen eigentlich verwendet werden. Ne? Also hier in der Luther-Übersetzung, die Menschen, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe, das fand ich irgendwie voll schön. Nochmal so diese Trias von dem, dass Gott die Menschen gewollt und geschaffen und in Beziehung zu sich gesetzt hat. Das finde ich gerade zum Thema Taufe auch nochmal super cool irgendwie.
Ja, das stimmt.
Genau. Ich habe jetzt gerade in den hebräischen Text noch geguckt, aber jetzt muss ich da die Verben raussuchen. Also Bara ist natürlich auf jeden Fall da. Und was ist das andere? Jitzaretiv. Okay, aber jetzt sagt mir was, von welchem Wert das ist. Und dann noch Asita. Also ihr seht, wir sind jetzt vom Urtext her nicht vorbereitet, aber schaut gerne selber nochmal rein, was diese Verben auch an schillerndem Spektrum von Schöpfung und von Beziehungen von Gott und Mensch irgendwie mit sich bringen.
Ja.
Genau.
Ja. Ich muss da auch an den Psalm 139 denken, der auch Wochenpsalm ist.
Ah.
Wo es ja auch schön, diesen, du hast mich gebildet, meine Nieren bereitet und mich gebildet im Mutterleib und so. Da kommt auch nochmal dieser Schöpfungsgedanke her. Ja, und wenn ihr das Hämmern meiner Nachbarn hört, dann passt das ja vielleicht auch zum Thema Neues Schaffen.
Zum Thema Barat.
Zu entschuldigen.
Genau, wir nehmen diesen Podcast nicht in einem isolierten Studio auf, sondern ihr hört auch immer wieder Lebenszeichen. So soll es ja auch mit der Predigt sein, dass die nicht abgekapselt ist, sondern dass die vom Leben zeugt, genau.
Ja.
Nee, also das stimmt, da ist es irgendwie sehr bildhaft, was bedeutet Taufe. Taufe ist ja irgendwo auch ein körperliches Erlebnis, natürlich in dem, wie wir in der Regel taufen, mit irgendwie ein bisschen Wasser auf dem Kopf. Nicht so ein ganzheitlich körperliches Erlebnis, aber dennoch hat es eben was mit Leiblichkeit zu tun. Und für so einen protestantischen Ritus ist da ja schon richtig viel dabei.
Ja. Ja.
Ja. Naja. Für mich ist eben Vers 2 auch so spannend gewesen, im Hinblick auf diese Bildlichkeit und Leibhaftigkeit. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Also das ist ja auch was sehr körperliches und auch bedrohliches, mhm. aber eben dazu sagen, Gott rettet durch Wasser und Feuer, also ist ja auch so ein Grundtopos der Taufe. Mhm. Und Hanna, ich habe es dir vorhin im Vorgespräch schon gesagt, für mich hat es ein bisschen gedauert in meiner theologischen Laufbahn, bis ich irgendwie positive Zugänge zum Gericht und Fegefeuer und so gekriegt habe. Aber als ich kapiert habe, dass es da schon vor allem um Läuterung geht und nicht um Bestrafung oder man das jedenfalls auch so deuten kann, habe ich das doch für mich als sehr fruchtbar erlebt. Es wird ja immer wieder auch in der Taufe gesagt, da wird der Schmutz abgewaschen oder so. Das, ich finde, Schmutz ist, hat so was Blödes. Ja. Also hat so einen Hang von Sündenbegriff, den ich nicht gerne mag.
Ja.
Ich glaube, das gehört einfach dazu, dass an uns Sachen kleben, die halt, ja, in einem gereinigten Zustand dann nicht mehr da sind, weil sie halt eigentlich auch was irgendwie Lebensfeindliches oder Zersetzendes oder was, ja, Krankhaftes haben, auch ein schwieriger Begriff, aber was uns, ja, was uns vielleicht schon eben irgendwie krank macht oder am Leben hindert, an der Gemeinschaft hindert, miteinander und mit Gott und mit uns selber.
Ja.
Und dass das aber durch Feuer und Wasser eben gereinigt werden kann.
Ja, das können ja auch Dinge sein, die ich an mir selber vielleicht gar nicht unbedingt mag, ne? Also
genau.
Und dann finde ich das schon, hat es irgendwie, finde ich, auch einen entlastenden Gedanken zu wissen, okay, das kann mir auch genommen werden.
Mhm.
Ja. Ich finde halt, dieser Text, also ich glaube, ich finde halt dieser Läuterungsgedanke, ich merke, ich bin Taufe einfach wahnsinnig geprägt von der Säuglingstaufe im Endeffekt. Und da merke ich, fällt mir es tatsächlich schwer, weil irgendwie finde ich, der Säugling ja auch was ist, was irgendwie für noch eine kindliche Reinheit steht. Deswegen würde ich, glaube ich, eher nochmal über, also, und der Text wurde ja auch nicht für eine Taufe geschrieben, ne? Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das ist ja irgendwie eine viel spätere Interpretation, die wir dem dann mitgeben. Deswegen würde ich vielleicht eher in der Predigt wirklich bei diesem bleiben, was brauche ich, um gut ins Leben gehen zu können, und die Erinnerung an meine Taufe kann da was sein, was mich stützt, so die Erinnerung, da wurde ich beim Namen gerufen, so wie das hier den Hörenden des Textes, dem Volk Israel auch zugesprochen wird, kann dann was Bestärkendes sein, aber was, also ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Predigt dann eher eben in die Richtung gehe, okay, was brauche ich jetzt hier und heute, um irgendwie gestärkt und gut und mutig ins Leben zu gehen. Ja, was ist das, was ich da vielleicht dem Wasser oder dem Feuer übergeben will? Es ist ein krasses Bild, aber genau. Und eben immer in der Gewissheit, wir können diesen Lebensweg bestreiten. Also ja, da ist vielleicht irgendwie was Lebensbedrohliches, aber die Zusage ist da, du wirst eben nicht untergehen und du wirst nicht verbrennen.
Das ist eine spannende Frage. Also so dieses, was möchte ich heute dem Feuer oder dem Wasser übergeben und mich davon lossagen, um leichter ins Leben zu gehen, zurückzugehen in mein Leben, um leichter zu leben. Mhm. Ja, ich merke, es gibt so einen kleinen Widerstand oder so einen Triggerpunkt bei mir.
Ja.
weil ich als Jugendliche in so evangelikalen Kontexten immer wieder auch so genau so eine Frage auch hatte, so dieses, was möchtest du jetzt am Kreuz Jesus überlassen, um eben, ja, um freier von Sünden zu sein, oder so ähnlich war da die Formulierung, oder um Ja zu Jesus zu sagen, ne? Und ich habe es schon als Druck erlebt, und es war eine Form von christlichem Ritus, den ich gerne hinter mir lasse.
Ja, verstehe ich.
Vielleicht auch was ich ins Feuer werfen will. Den Druck, den ich manchmal spüre in christlichen Kontexten. Und zugleich erlebe ich, dass das für Leute was total Entlastendes haben kann. Auch dieses wirklich so, ich beschrifte einen Stein und lege den ab oder so.
Ja.
Also ich würde aber nochmal appellieren, dass wenn man so sowas macht, was ich auch mag, in Gottesdiensten was Leibliches, was Gegenständliches, dann aber wirklich unter einer Überschrift von Freiwilligkeit und das irgendwie auch so zu berücksichtigen. Und man kann ja auch an dem Tag irgendwie gar keinen Zugang dazu haben und es nicht benennen können. Es gibt ja einfach immer wieder Phasen, wo ich sage, ich merke, ich bin nicht zufrieden und nicht im Reinen mit mir. Aber ich kann das gar nicht benennen. Und das ist ja auch ein Zustand, der auch völlig okay ist. Aber dann da nicht Leute dazu zu bringen oder sich schlecht fühlen zu lassen, weil die gerade keinen Zugang zu sich selber haben. Ich glaube, das ist ja einfach so, dass es immer wieder passiert. Oder es kann auch sein, Leute sagen, hey, ich bin eigentlich gerade super im Reinen mit mir. Ich war gestern beim Priester und habe gebeichtet oder woanders. Oder bin gerade einfach happy mit mir, weil ich mich seit vielen Jahren mit meiner Schwester versöhnt habe, mit der ich mich zerstritten habe oder so.
Ja.
Und wo es nicht passt. Ich glaube, das sollte man schon auch auf dem Schirm haben.
Ich finde es gut, dass du da gerade so vehement einhakst, weil jetzt, wo ich länger drüber nachdenke, frage ich mich, ob das nicht dem Text eigentlich auch zuwiderläuft. Weil ja der Text schon diese ganz große Zusage Gottes ist und eben der Mensch eigentlich gar nichts macht. Sondern Gott sagt, fürchte du dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich gerufen, du bist mein, ich will bei dir sein. Ich werde sie rufen von Norden und Süden und Westen und Osten. Und du bist teuer in meinen Augen und herrlich und ich habe dich lieb. Und also, na, es ist ja eigentlich genau die diese Bewegung, die der Text macht, diese ganz große Zusage Gottes. Ohne Forderung, einfach nur ein Liebesgedicht.
Ein Liebesgedicht.
Oder nicht?
Es hat was Poetisches. Ja, das stimmt schon. Eher, ich glaube, ich würde eher sagen Liebesbrief, wenn wir auf der... Aber das ist jetzt Schwitz, finde ich. Ja. Wobei, ja genau, auch da gibt's Triggerpunkte mit Liebesbriefe von Gott und so weiter. Aber genau. Nee, aber du hast recht. Ich bin ja eigentlich auch voll dafür, Leute in die Verantwortung zu nehmen und auch einen kleinen ethischen Appell zu haben in Predigten. Aber in diesem Fall, wenn wir den Text gerecht werden wollen, dann sollten wir die Zusage wirklich sehr, sehr groß schreiben und den ethischen Anspruch vielleicht klein. Zumindest was diese Gerechtigkeit gegenüber Gott oder so entspricht. Ich hatte ja in der Vorbereitung schon auch nochmal so auch Widerstände, dass dieser Text ausgerechnet unter der Überschrift Taufe jetzt gepredigt wird, wo die Heilszusage schon explizit an Jakob und Israel geht.
Ja.
Und auch der Taufauftrag Evangeliumstext ist, der auch immer wieder irgendwie missbraucht wurde, um imperialistisch Menschen zu unterdrücken unter dem Deckmantel des Christentums. Und das würde ich auf jeden Fall in irgendeiner Weise erwähnen in der Predigt, dass das schon problematisch ist. Zugleich empfinden wir es natürlich als Heilszusage auch für uns. Und dieser Spruch, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, kenne ich jedenfalls als Tradition, dass man das nach einer Taufe auch tatsächlich spricht, um den Täufling nochmal zu segnen. Oder auch am Grab, um so ein Leben nochmal zu unter dem Licht des Evangeliums nochmal zu segnen und zu sagen, das war die Zusage und die Anfang und Ende liegen in Gottes Hand und eben vor allem diese Erlösung auch von all dem, was eben an uns geklebt hat, was durch Feuer und Wasser gereinigt werden kann. Also jetzt, um in dem Bild von Jesaja 43 zu bleiben. Genau, aber das wäre sozusagen mein, sag ich mal, mein kritischer Punkt in der Predigt, den ich auf jeden Fall ansprechen würde, ist dieses, wie wurden diese Texte instrumentalisiert und wie laufen wir auch immer wieder Gefahr als Christinnen, das weiterhin zu tun?
Ja. Aber da finde ich jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Evangeliumstext, ne? Aber da finde ich interessant, also da ist mir wirklich die Luther 2017 wichtig, weil es ja in der alten Luther-Übersetzung hieß, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und jetzt hat man dieses Mathe, ich habe den griechisches Wort gerade nicht für, ne? Jetzt ist es mit Lehren übersetzt. So, das finde ich ist schon ein Unterschied, also diesen feinen Unterschied, der ist mir irgendwie wichtig.
Weil, was liegt da für dich drin?
Naja, weil dieses zu Jüngern machen, da liegt für mich drin, also ich kann niemanden zu einem Jünger machen, das ist irgendwie, finde ich, eine Verkennung auch der Theologie. Aber ich kann von dem erzählen, woran ich glaube. Und ich kann meine Lehre davon erzählen, in aller Offenheit, ob die angenommen wird oder nicht. Das finde ich, also es macht für mich schon einen großen Unterschied.
Genau. Das stimmt, das hat nicht so was Übergriffiges.
Ja,
ne?
Genau.
Ja.
Ja. Und dem entgegen, also ich finde aber, dann ist der Jesaja-Text auch wieder schön, um zu sagen, also im Jesaja-Text steckt für mich schon das Vertrauen, dass Gott alle Menschen sammeln wird, ja, von allen Himmelsrichtungen. Und dieses, dass ich das eben aber auch in Gottes Hand gebe, wen er da ruft. Und das, finde ich, hat dann schon auch wieder was sehr Respektvolles allen Menschen und allen Glaubensrichtungen und Religionen gegenüber. Also ich finde, so kann man diesen Text, oder so könnte ich mir auch vorstellen, den dann zu betonen, dass es eben Gott ist, der die Menschen ruft und nicht ich das entscheide.
Guck mal, das, was du jetzt gerade gesagt hast, denke ich, das könnte man quasi ja performativ sozusagen als Läuterung kommunizieren. Also zu sagen, was den Übersetzer in der Luther 17 gelungen ist, ist wirklich den Text zu läutern von seiner Übergriffigkeit. Ein Stück weit.
Ja.
So, und damit zu natürlich, damit wird die das, was damit an Missbrauch getrieben wird, nicht ausgelöscht oder nicht beschönigt. Aber es ist ein Versuch, eben dem Geist mehr gerecht zu werden.
Ja.
Und dem Geist wirken, den Vorrang zu lassen und nicht zu sagen, wir sind hier die. Wir sind die Leute zu Jüngern machen. Das gelingt uns gar nicht ohne Gottes Wirken und Gottes Geistkraft. Und so, ja, jetzt spinne ich mal noch ein bisschen weiter. Wenn wir eben bei diesen Bara-Verben sind, dann könnte man da auch nicht nur letztlich einen Imperialismus gegenüber anderen Menschen natürlich problematisieren, sondern auch gegenüber der Natur. Also wenn man da jetzt den Link zur Schöpfung zieht und zu sagen, es geht nicht eben drum, die Erde zu bebauen und bewahren, auszubeuten, sondern es geht eben drum, mit ihr zu leben und sie zu pflegen und von unserer Seite vielleicht auch einen Beitrag zu leisten, sie zu rehabilitieren, nachdem Generationen sie zerstört haben von Menschen. Genau. Also vielleicht könnte man da auf jeden Fall auch in eine Richtung gehen. Das fände ich eigentlich tatsächlich gerade ziemlich spannend.
Das stimmt. Wobei ich jetzt wieder vorsichtig, das mit dem Konzept der Läuterung in Verbindung zu bringen, weil auch da würde ich ganz radikal sagen, das ist immer Gottes Aufgabe und das finde ich eigentlich auch das Entlastende daran, dass eben nicht ich über andere urteilen muss, sondern Gott das tut. Aber vielleicht hast du es irgendwie gerade auch nochmal anders gemeint.
Genau, ich wollte eigentlich eben letztlich auf diese Schöpfungskraft Gottes eigentlich ja stark machen.
Ja.
Er ist oder sie ist die uns geschaffen und zubereitet und gemacht hat. Und ja, vielleicht einfach letztlich ein Stück zurückzutreten, hinter dem auch diesem, ja, vielleicht ist es auch falsch zu sagen, wir können die Natur rehabilitieren. So. Und zugleich, denke ich, können wir dazu schon einen Beitrag leisten, aber zu sagen, wir treten einen Schritt zurück. Also genau. Check deine Privilegien. Habe ich neulich irgendwo gesprayt gesehen. Und das heißt ja einfach auch erstmal ein Stück zurückzutreten.
Auf jeden
und nicht
Fall.
Gleich, so wie ich jetzt mit meinem White Saviorism, ich rette die Welt, Habitus komme, zu sagen, ja, wir können es ja wieder retten. So. Und ich merke, dass ich eben auch in diesem, es ist letztlich Gottes Sache, halt auch immer eine Gefahr sehe, zu sagen, es ist eine Entlastung und ich kann sowieso nichts machen, auch wenn ich weiß, dass du es so nicht meinst.
Ja.
Aber
es
ist einfach immer diese Spannung.
Ich glaube, wir ich frage mich, ob wir gerade nicht über zwei verschiedene Dinge reden. Ich war jetzt irgendwie gerade bei den Menschen und ich würde sagen, wenn der Mensch geläutert wird. Also ich finde diesen Begriff irgendwie immer noch schwierig. Ich weiß nicht, ob man nicht einen besseren dafür findet, aber dann ist es immer Gottes Aufgabe und es ist nicht meine Aufgabe, dem anderen zu sagen, also in so einer Absolutität zu sagen, hey, dafür wirst du jetzt bestraft werden von Gott oder so, ne? Also, sondern da ist immer irgendwie Gottes Vorbehalt, wenngleich wir natürlich irgendwie auch von Gott bestimmte Aufgaben, wie eben die Bewahrung, die Fürsorge für diese Erde mitbekommen haben, wo ich schon sagen würde, klar, also das ist unsere Aufgabe, da unser Bestmögliches zu geben. Vielleicht bin ich gerade auch einfach irgendwie ein bisschen verwirrt.
Ja, ich.
Wo sind wir jetzt gerade?
Ich gehe nochmal auf das Läutern ein.
Ja.
Ich finde tatsächlich das Verb läutern auch richtig unschön eigentlich.
Mhm.
Mir ist diese Lauterkeit irgendwie so ans Herz gewachsen, als ich das letzte Mal in Taizé war und das in vielen Taizé-Liedern irgendwie drin vorkommt oder das so übersetzt wird vom Französischen, jetzt weiß ich da den Begriff nicht. Aber was ich total mag, ist wirklich so Lauterkeit des Herzens oder eben lauteren Herzens oder so. Also sozusagen, ich bin leichter. Aber ich habe da so ein paar von den Brüdern gefragt, wie würdet ihr das übersetzen oder könnt ihr das benennen? Was ist eigentlich Lauterkeit? Könnt ihr das nochmal irgendwie für mich ein bisschen erklären? Und sie konnten es irgendwie auch nicht. Ich finde, das ist wirklich so ein schwerer Begriff. Und zugleich eben, wenn man das vom Läutern her denkt, finde ich es eigentlich total schön. Also weil das ist eine Leichtigkeit, die auch dadurch entsteht, dass ich Sachen nicht mehr mit mir trage.
Ja.
Aber es ist eben kompliziert zu erklären und deswegen,
Und es ist
dieser Begriff Läutern halt doch hilfreich, oder?
Ja, genau.
Für mich.
Und es ist eine sensible Sache, das in der Ethik zu übersetzen, ne? Oder war das jetzt gar nicht das Thema? Ja, genau, jetzt haben wir eine Schleife gedreht übers, sind irgendwie bei dem Läutern hängen geblieben. Zielblum bleibt ja trotzdem die Frage, wie können wir gut leben? Und da kommt es dann doch wieder zusammen, oder? Und da würde ich dann schon gegen Ende auch nochmal ganz stark machen, wir können eben gut leben, weil Gott uns zuspricht, fürchte dich nicht und ich will bei dir sein und in dieser Gewissheit das Leben gestalten und sein Bestmögliches geben. Und immer wieder neu gucken, okay, wo ist jetzt der richtige Weg oder der Weg, der dem Leben aller gut dienen kann. In dem Auftrag, den uns als der uns als Geschöpfen gegeben ist. Kann man es so zusammenführen? Also wir haben euch jetzt in totale Verwirrung geführt.
Aber ihr werdet von eurer Zerstreuung von Gott wieder zurückgeführt werden und alle werden sich versammeln. Alle Gedanken werden sich versammeln zu einer Predigt. Vielleicht am besten nicht alle Gedanken. Das ist ja bei so einer Predigt immer die Krux. Das ist nicht alles, was ich schon immer mal sagen wollte.
Ja.
Dazu gibt es vielleicht noch ein paar andere Sonntage.
Ja, wir Feiertage. Hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Ein paar Gedanken, die ihr aufnehmen wollt oder auch verwerfen wollt. Das liegt in eurer Hand, in eurer Freiheit. Und dann bedanken wir uns ganz herzlich. Ja, empfehlt uns gerne weiter. Gebt Rückmeldung, wie es euch ergangen ist. Und viel Freude beim Predigtschreiben und einen guten Gottesdienst wünschen wir euch. Alles Liebe.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.